du, Max?
Ja, Juvi.
Ich bin Opfer des Wemageddon. Das wird die letzte Episode für mich sein.
Aber nur für dieses Jahr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir sind die Nerdflakes, 400 verschneite Kilometer in diesem fancy Internet entfernt von mir sitzt der Max. Hallo Max.
Hallo Juli und hallo.
Ja, die Hörwesen darfst du auch begrüßen.
Entschuldigung, ich muss lachen.
Ist doch okay, ich bin nur über meine Zunge gefallen.
Sehr gut. Ja, und hallo liebe Zuhörer.
Ja, du weißt, was wir, also ich habe Angst vor dieser Folge. Und hier an der Stelle auch der Disclaimer für alle Hörwesen unter, ich würde mal schätzen, so 10. Das ja, ist nicht eure ja. Folge. Das klingt irgendwie so, als wenn wir gleich über den Ursprung vom Schweigen der Lämmer oder Texas Chainsaw Massacre reden. Aber Leute, wir haben was viel Schlimmeres auf dem Programm.
Ja, absolut.
Oh Max, du lachst jetzt noch, aber du kennst nur 2 von 3 Punkten.
Jetzt machst du mir Angst. Mhm. Gut.
Zu Recht. Aber aus diesem Grund darfst du auch anfangen. Was hast du denn mir und den Hörwesen, ich habe gute Eltern. Was hast du denn den Hörwesen und mir mitgebracht?
Wir hatten letztens ja angekündigt, dass wir über die etwas finstereren Sachen von Weihnachten sprechen wollten. Mhm. Und ich habe da ein bisschen nachgeguckt. Und ich habe vor allem, als erstes habe ich gefunden, den Knecht Ruprecht. Das ist, den kennt ihr ja vielleicht, die meisten.
Ist das nicht der mit der Rute?
Mhm, ganz genau, das ist der mit der Rute. Und ein Begleiter des Nikolaus. Das ist natürlich nicht direkt Weihnachten, aber Adventszeit, aber es passt so grob in die Richtung. Mhm. Und ja, das ist so ein Ding, was eher so, also der Knecht Ruprecht ist halt so der gezähmte Gegenspieler des Nikolaus. Also so, dass, naja, während der Nikolaus halt in hübschen Bischofsgewändern dargestellt wird, die groß und farbig und golden und so sind.
Und rot, vergiss rot nicht.
Natürlich, und rot, weil edel. Wobei ich auch blaue und grüne schon gesehen habe. Also möglichst, aber dann prunkvoll, ist der Knecht Ruprecht immer in sehr simplen Kleidern gehalten. Entweder schwarz oder braune Gewänder. Und ja, eben, aber tatsächlich genauso bärtig wie der Nikolaus, zumindest in der Darstellung, nur nicht ganz so gepflegt. Und hat eine Rute, also so eine Reisigrute dabei oder einen Wanderstock.
Hast du zum Nikolaustag als Kind auch immer so eine Reisigrute bekommen, wo Süßigkeiten und 5-Mark-Stücke dran waren? Die waren so in so Zellophan eingepackt. Die konnte man beim Discounter des Vertrauens unserer Eltern kaufen. Und das gab's bei uns in der Familie zu Nikolaus. Also zu Nikolaus haben sich halt meine Geschwister, ich habe ja eine halbe Großfamilie mit all ihren Kindern getroffen, und da wurden dann halt echt diese Reisig, die sahen aus wie so kleine Hexenbesen aus Reisig, und da waren so Süßigkeiten dran geklebt, mit so Standard-Heißkleber und irgendwie 1 oder 2 5-Mark-Stücke.
Schöne Idee, nee, hatten wir nicht. Ja, bei uns gab's einfach ein paar Süßigkeiten, so eine Handvoll und so ein bisschen kleinen Teller letztendlich, so quasi der Weihnachtsteller light.
Alles unter 20 Kilo ist in meiner Familie ein Weihnachtsteller light. Grüße gehen raus an Steffi, sie weiß, was ich meine.
Naja, okay, liebe Grüße. Der Knecht Ruprecht mit seinem Reisigbesen ist, geht wohl so ein bisschen auf, also der Name alleine geht erstmal auf was Mittelhochdeutsches zurück. Mhm. Oder so. Ja, Mittelhochdeutsch. Kommen wir gleich wegen wo er herkommt, drauf zurück. Und zwar ganz grob heißt er Rupert. Also nicht Ruprecht, ne, sondern Rupert.
So wie Rupert Childs bei Buffy?
Ja, so in die Richtung. Oh, cool. Und das geht grob zurück auf raue Percht.
Also aha. Du hast gespickt. Wir reden gleich noch über die Perchter.
Ach, cool. Dann erfahre ich mehr über die Perchter. Sehr schön. Also ich weiß nur, dass es da wohl drauf zurückgehen soll. Mhm. Und der Verbreitungsraum so vom Knecht Ruprecht ist eher so im norddeutschen und im mitteldeutschen Bereich gewesen und hat sich einfach im Wesentlichen durchgesetzt, weil, naja, es ist leichter in der Durchsetzung gewesen. Warum das so ist, hören wir gleich noch. Und er geht wohl auf den mittelalterlichen Kinderschreck zurück. Ja, mit so einem, der, naja, nicht allzu nett war. Der hatte unter anderem so Namen wie Belzenickel, Beelzebub oder einfach der Teufel.
Und ist dir schon mal aufgefallen, für wie viele Sachen der Teufel herhalten muss?
Oh, der kommt gleich nochmal dran. Okay. Keine Sorge.
Wow. Der Arme, ey, der hat so viel zu tun, gerade im Winter. Das ist unfassbar. Ja. Okay.
Und ja, er hat damals im Mittelalter wohl unfräume Kinder eingesammelt, damit dieser Rute, die er dabei hat, ausgepeitscht oder grausam verletzt, also wirklich grausam verletzt, oder eben einfach verschleppt, um sie dann hinterher aufzufressen. Was er natürlich bequem gemacht hat mit einem so einem Kohlekorb. Man kennt diese Kiepen oder sowas
nicht. Die gegessen hat er mit einem Kohlekorb? Das macht
nein, nein, der hat sie dann eingepackt und dann, also mitgenommen, eingepackt und dann irgendwo aufgefressen.
Und eingepackt hat er sie in einem Kohlekorb?
Ja, hat sie gepackt und in den Korb gesteckt.
Okay.
Und
ich möchte gerne ein Trinkspiel an dieser Stelle einführen. Jedes Mal, wenn wir davon reden, dass Kinder gefressen werden, gibt es ein Maß.
Oh Gott.
Oh je. Oder ein Glühwein, das geht dann nicht ganz so schlimm.
Das sagst du.
Na gut. Okay, also das war jetzt Glühwein Nummer 1.
Ganz recht. Also Knecht Ruprecht ist in dem Fall nicht der liebe Hund von den Simpsons, sondern ein ziemlich fieses Monster. Was natürlich durch den guten Nikolaus unter Kontrolle gehalten wird und nur dafür benutzt wird, um Strafen zu verteilen.
An unfromme Kinder.
Unfromme, nicht brave Kinder, ganz genau. Mhm.
Die er frisst.
Ja, also was der Nikolaus hier mittlerweile verhindert. Ne? Also das hat er früher getan und jetzt ist er der gezähmte Teufel als Knecht Ruprecht, der nur noch das tut oder dann erlaubt bekommt, was der Nikolaus ihm sagt.
Okay, das lassen wir einfach so stehen. Cool.
Ja. Entschuldige.
Alles gut. Das würde mich auch zum Weinen bringen, wenn ich über Knecht Ruprecht reden müsste. Geht's denn wieder?
Ja. Okay. Ja. Du hast gesagt, du redest, wir wollten von der Perchter oder Percht sprechen.
Soll ich da einfach mal so den Staffelstab übernehmen, damit du dir heimlich die Nase putzen kannst?
Oh, das wäre super lieb.
Kein Problem. Also das geneigte Publikum möge uns verzeihen, aber uns hat es beide voll weggesemmelt mit Erkältung und Boosterimpfung und volles Programm. Und wir nehmen nur auf, damit wir euch am 27. zumindest eine kleine Folge geben können, weil also der Max schnieft nicht, weil er traurig ist, sondern der Max schnieft, weil er einfach erkältet ist. Aber wir haben alle artig negative Corona-Tests, also läuft.
Ja,
also Max, putze er sich die Nase, ich lenke die Leute von dem Trötengeräusch ab. Notiz an mich, Benjamin Blümchen Tröten reinschneiden.
Hat sich erledigt,
okay, cool.
Ja.
Na gut, okay. Also, dann übernehme ich mal mit Perchter. Das ist einmal eine altgermanische Göttin, aber über den Aspekt wollen wir gar nicht reden, sondern über den Aspekt, der auch manchmal als Frau Holle bezeichnet wird.
Klingt ja eigentlich gar nicht so schlimm.
Also ich glaube, das Märchen von Frau Holle kennt jeder. Ich versuche es mal kurz aus dem Kopf zusammenzufassen. Also es gibt natürlich da auch verschiedene Versionierungen. Also wenn ihr irgendwelche Einzelheiten anders kennt, als ich sie jetzt wiedergebe, lebt einfach damit. Das ist dann halt so. Das Märchen von der Frau Holle fängt damit an, dass eine Witwe zwei Mädchen hat, in einigen Versionen ein eigenes Kind und ein Stiefkind, in anderen Versionen eine hübsche Tochter und eine nicht ganz so hübsche Tochter. Also sie wird tatsächlich als hässlich tituliert, aber ja, das ist also, ne, die alten Märchen sind irgendwie alle echt übel. Und die hübsche Tochter oder die Stieftochter, je nach Version, wird jeden Tag zum Spinnen abgestellt und irgendwann sticht sie sich halt in den Finger und bekommt richtig übel Ärger von der Mutter, weil die Spindel blutig wird. Und das ist ja ein absolutes No-Go. Wir wissen alle, wie schlecht man Blut wieder rauswaschen kann. Und sie geht zum Brunnen, um diese Spindel zu waschen und fällt dabei in den Brunnen. Und wie wir alle wissen, deswegen, liebe Kinder, falls ihr doch heimlich zuhört, man fällt nicht im Brunnen, tut es nicht, passt bitte auf. In diesem Fall, es wird halt alles schwarz um die hübsche, in Klammern, Stieftochter herum. Und als sie wieder erwacht, liegt sie auf einer Wiese, anstatt tot in einem Brunnenschacht. Und es ist grün und sonnig und schön und warm und die Welt ist total in Ordnung. Die Sonne blinzelt ihr von oben zu und sie denkt sich, das ist nett, hier gehe ich spazieren. Und sie läuft dann über diese Wiese und kommt an einem steinernen Ofen vorbei und denkt sich, aha, Moment, egal, und geht weiter. Und dann ruft es aus dem Ofen, zieh uns raus, wir sind fertig gebacken, wir verbrennen sonst. Und dann denkt sie sich, oh, das ist aber nicht gut, läuft wieder zurück und zieht zig Brote aus diesem Ofen, also wirklich körperliche Arbeit. Ihr wisst alle, so diese Bilder von diesen gemauerten Öfen, wo man halt, ja, so mit so einem löffelähnlichem Ding halt die Brote rauszieht. Also sie ruht sich voll, rettet die Brote, alles ist schön und sie denkt sich, hoch, gut, das arme Brot ist nicht verbrannt und zieht weiter und kommt an einem Baum vorbei, der voller Äpfel hängt und denkt sich, lecker, aber nee, sind nicht meine Äpfel, gehe ich nicht dran und geht halt vorbei. Und dann ruft der Baum, schüttel und rüttel uns, lass uns runterfallen, wir sind reif, ansonsten verfaulen wir. Und sie denkt sich, ist ganz schön arbeitsreich hier, aber sie ist ja die Fleißige, dreht also oben, geht wieder zurück zu dem Baum, schüttelt und rüttelt. Klar fallen ja auch ein paar Äpfel auf dem Kopf, aber das ist dann halt so und sie sammelt die dann halt ganz ordentlich zusammen und Äpfel und Baum sind mega glücklich. Dann geht es in diesem Drogentraum weiter über diese sonnige Wiese und dann kommt sie an ein Haus, wo so eine alte Frau aus dem Fenster guckt, die fürchterlich große Zähne hat und das findet sie irgendwie so gar nicht geil. Also läuft sie ein bisschen panisch weg und die alte Frau ruft ihr ganz freundlich hinterher, nein Kind, lauf nicht weg, es ist alles in Ordnung. Wenn du bei mir bleibst und gut arbeitest, dann sollst du ein ganz tolles Leben haben. Du musst nur mein Bett ordentlich ausschütteln, dass die Federn fliegen, dann schneit es auf der Welt. Ja, und dann denkt die fleißige, weglaufende Biene sich, naja, okay, ich meine, wie schlimm soll das schon sein? Die hat zwar Riesenzähne und bei der muss ich auch arbeiten, aber ist immer noch besser als bei der Stiefmutter. Also stiefelt sie halt zurück und arbeitet bei Frau Holle. Also die stellt sich dann auch vor und hat da ein super Leben. Also Frau Holle ist total lieb zu ihr. Es gibt das beste Essen, die behandelt sie total fair, also ne, sie darf den Netflix-Account mitnutzen und alles. Sie schüttelt halt tatsächlich jeden Morgen die Betten, dass die Federn nur so fliegen. Also Frau Holle ist hochgradig zufrieden mit der Arbeitsleistung. Und irgendwann sagt das arme Kind dann so, hey, ich weiß, aber hier ist irgendwie nicht so mein Zuhause. Ich hab Heimweh, ich möchte wieder nach Hause. Und dann sagt Frau Holle, nee, das ist okay, du hast hier einen super Dienst gemacht. Du bist ja hier auch keine Knechtschaft, du bist kein Sklave. Wenn du gehen möchtest, das Tor steht dir offen. Du musst nur durch und dann kommst du wieder nach Hause. Und ich bin echt zufrieden mit deiner Arbeit, gib einen fetten Bonus. Also stiefelt sie durch das Tor und in dem Moment, wo sie unter dem Tor durchgeht, wird sie komplett von Gold überschüttet. So flüssig Gold. Jetzt kann man als normal denkender Mensch denken, das ist jetzt schlecht für sie. Ich weiß gerade nicht, was der Siedepunkt bei Gold ist, aber der ein oder andere Nerd da draußen wird es wissen. Und,
ich glaube, das ist trotzdem ziemlich heiß. Mhm.
Aber das hier ist ja ein Märchen, also entsprechend passiert ihr nichts und sie kommt halt komplett in Gold gehüllt zurück zu ihrer Stiefmutter, die natürlich auf einmal völlig nett ist, weil Gold ist wertvoll und das Kind ist voll davon und denkt sich, ich habe ja noch eine zweite Tochter. Schubst die also in den Brunnen, damit die die gleiche Reise macht und naja, die wacht dann halt auch auf dieser hübschen Wiese auf, denkt sich, oh geil, hat funktioniert, ich lebe noch, Gott sei Dank. Steht halt auf, stiefelt los, kommt an dem Ofen vorbei, denkt sich, wäre es so dumm, einen Ofen auf eine Wiese zu stellen, aber okay, und geht weiter. Und aus dem Ofen ruft es wieder, zieh uns raus, wir verbrennen sonst, zieh uns raus. Und sie denkt sich so, F you, und geht halt weiter, kommt an dem Baum vorbei, der voller Äpfel hängt, und der Baum ruft ihr nach, rüttel und schüttel mich, sonst verfaulen wir. Und sie denkt sich, nein, und geht halt weiter und kommt halt auch zu dem Haus von Frau Holle und steht halt am Fenster und will halt gerade ihren Spruch lossagen von wegen, hab keine Angst, mein Kind. Und da ruft sie nur so, hey, Frau Holle, ich weiß, wer du bist. Ich bin hier, um nach Arbeit zu suchen. Ich weiß, Bettel schütteln, bis die Federn fliegen, alles gut. Und Frau Holle denkt sich, aha, okay, Probezeit, versuchen wir. Also der erste Tag geht noch, aber danach schläft die halt lieber, als die Betten zu schütteln. Und Frau Holle ist echt angepisst und denkt sich nur, nee, fristlose Kündigung. Sagt ihr halt auch so, hör mal, pass auf, das mit uns läuft nicht, ne? Hier ist ein wertschätzendes Gespräch, aber raus mit dir, da ab durchs Tor und so weiter. Also läuft sie durch das Tor und denkt sich, boah, geil, jetzt hier, ne? Goldregen, geht durch das Tor und wird von kochendem Pech überschüttet. Boom.
Das heißt.
Das ist heiß, richtig, und klebrig, und es war im Mittelalter nicht umsonst eine Folter, von Pech, also gefedert und geteert zu werden oder umgekehrt. Man hat ja auch Burgangreifer tatsächlich mit heißem Pech abgehalten, indem man sie damit einfach getötet hat. Und also die Pechmarie heißt sie in dem in den meisten Versionen, die ich kenne, kommt halt völlig pechüberschüttet zu ihrer Mutter zurück, saut natürlich auch alles ein und hat halt kein schönes Leben im Gegensatz zur Goldmarie. Und wie man aus dem Märchen schon heraushören kann, ist Frau Holle wirklich, wirklich cool drauf, wenn man fleißig ist. Aber wenn man das nicht ist, da ist halt auch nicht mehr lustig. Jetzt haben die Gebrüder Grimm dieses Märchen niedergeschrieben, und in der Originalversion ist es halt schon so, dass Perchter, also Faulheit und wie hast du das genannt? Unfrömmigkeit.
Ja.
Also bleiben wir bei Faulheit tatsächlich bestraft. Und das kann von einfachen Albträumen bis hin zum Aufschlitzen des Bauches reichen. Also sie hat so ein eisernes Beil, und mit dem schlitzt sie Kindern, die nicht auf ihre Eltern hören, den Bauch auf. Oft wird er dann mit Steinen gefüllt, und dann wird das Kind im Brunnen versenkt.
Ja, okay. Also sie dreht den Knecht Ruprecht auf 11. Also sie ist halt dann noch mal eine Nummer krasser als der. Ja, genau, ist klar.
Richtig. Und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass Perchta ursprünglich eine germanische Göttin ist, und aus dieser Wurzel scheint der Mythos zu kommen, dass Perchtas Atem töten oder blenden kann. Also das heißt, wir haben hier jemanden, der auf der einen Seite Fleiß und Hilfsbereitschaft mit Lohn und Glück belohnt, aber auf der anderen Seite wird dir halt mit einem eisernen Beil der Bauch aufgehackt, du wirst mit Stein befüllt, in den Brunnen geworfen oder angehaucht und geblendet oder stirbst.
Schwierige Geschäftsbeziehung.
Nicht wahr, aber das ist halt mein Beitrag zur Dark Christmas Reihe.
Oh Gott, das ist ja gruselig. Mhm.
Was ich ganz spannend finde, ist, dass die Perchta oft, also die Göttin Perch, wird oft mit nordischen Göttinnen in Verbindung gebracht, die wiederum eine Verbindung zur wilden Jagd haben, die ja in den Rauhnächten stattfindet.
Ja, die wilde Jagd. Oh Gott. Ja, zur wilden Jagd kann ich ein bisschen was erzählen. Und nein, ich erzähle jetzt nicht zur wilden Jagd aus The Witcher 3.
Ja.
Also damit haben sie grob zu tun, aber also ihr werdet es gleich hören.
Okay, also Leute, schnappt euch übrigens den zweiten Glühwein, ne? Weil
stimmt.
Sterben wieder Kinder.
Die wilde Jagd oder auch das wilde Heer oder die Odensjagd, Oskorei oder Asgardsrei. Was letzteres bedeutet übrigens sowas wie Zug nach Asgard, ist eine ja, Schar oder ein Heer eben von übernatürlichen Jägern, die über den Himmel ziehen. Die sind im Wesentlichen während der Rauhnächte aktiv, das heißt so nach der Wintersonnenwende, die 12 Tage. Man hat es dann aber irgendwann festgelegt auf, also seit der Antike, so nach den Römern, ne, auf den 25. Dezember bis zum 6. Januar. Mal so viele Sachen festgelegt hatte. Und dieser Zug besteht aus ja, Männer, Frauen, Kindern, Pferden, Hunden, die alle einen verfrühten Tod gestorben sind.
Oh, das heißt, wenn ein Kind von der Percht aufgeschlitzt wird, landet es danach in der wilden Jagd?
Kann es, wenn die Percht nicht ganz genau hingeguckt hat und doch etwas übersehen hat, was das Kind gut getan hätte. Was ich jetzt nicht glaube, aber normalerweise landen halt Leute dort, die nicht hätten sterben sollen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und sie ziehen jammernd und schreiend und ächzend über den Himmel, sodass man sie halt immer hören kann. Und obwohl, es kann mal vorkommen, dass man mal liebliche Musik von ihnen hört. Und wenn man das hört, ist es wohl ein gutes Omen. Mhm. Also sollte eine gute Ernte bringen. Fürs nächste Jahr. Und man soll vermeiden, die wilde Jagd zu beobachten. Denn sonst wird man entweder Teil von ihr, weil man eben mitgezogen wird und sein Leben lang mitreisen muss. Mhm. Oder bis das eben vorbei ist, trotzdem weiterreisen darf. Oder man befreit wird. Und was letzteres meistens übrigens auch, also das Befreien oder mitgerissen werden, betrifft meistens Pferde und Hunde.
Weil die einfach nicht weglaufen können, oder?
Genau, weil sie das so nicht verstehen. Mhm. Und ja, die wilde Jagd selbst ist nicht unbedingt was Böses. Also sie ist dem Menschen nicht übel gesonnen, sondern sie ist einfach nur da und macht ihr jagt etwas. Deswegen zivile Jagd.
Okay, das heißt, wir stellen den Glühwein jetzt wieder hin, ja?
Ja, die sind noch okay. Die sind in ihrer Vorgehensweise zwar grausam und sehr, sehr deutlich, aber sie sind nicht per se was Finsteres. Mhm. Wer die wilde Jagd mitbekommt, soll sich ja zu Hause einsperren und beten, dass sie einen in Ruhe lässt und man sie am besten gar nicht weiter stört. Und ja, eben dafür sorgt, dass sie weiterziehen können. Mhm. Und man sollte vorher, damit sie einen auch möglichst in Ruhe lässt, ein paar ja, Milch, Brot, Grasbüschel und Getreideähren opfern, also so hinlegen, dass die wilde Jagd sie mitnehmen kann, damit natürlich die wilde Jagd gut versorgt ist und weiterziehen kann mit den Hunden und Pferden und allem, was sie halt da, was sie sind. Und damit man sie gut mitbekommt, hat die wilde Jagd einen Vorreiter oder auch Warner. Und der wechselt. Mal ist das Odin oder einfach nur der Hassjäger. Tolljäger, der Türst, nicht Fürst, sondern Türst mit T am Anfang, oder der Schimmelreiter. Selbst Diana, also die römische Jagdgöttin, hat man bereits auf einer riesigen Eule als Vorreiterin gesehen. Und damit man diese Jagd gut hören kann, ist einer der Warnrufe: Ho, 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 aus dem Weg, ab dem Weg, damit niemand geschändet wird.
Okay. Ho, ho, ja, ho, kommt mir sehr bekannt vor, genau. Aber ja, ich akzeptiere richtig. Einfach, dass auch der Weihnachtsmann der Anführer der wilden Jagd sein kann.
Was so gejagt wurde, ist übrigens meistens, also zumindest damals, war es eine böse Frau, die nicht näher benannt wurde. Mal war es irgendeine besondere Hexe, regional bedingt immer ein anderer Name. Oder tatsächlich auch die Göttin Diana selber, also immer irgendwas Größeres oder etwas, was man nicht weiter benannt hat. Mhm. Also quasi die Jagd nach dem Winter selbst. Diese älteste, also die wilde Jagd ist schon ziemlich lange bekannt. So ungefähr, die ersten Erwähnungen hat sie gefunden in 1091.
Das ist aber wirklich sehr alt.
Ja, wurde sie von einem normannischen Priester aufgeschrieben. Mhm. Der Priester hieß, normannisch-französisch. Hm? Mhm. Nicht falsch verstehen, ich kann den Namen, glaube ich, nicht richtig aussprechen. Ich glaube, er heißt Gauchelin, also Gauchelin.
Auch hier wieder der Disclaimer. Ihr kennt ja, den vom letzten Mal.
Und er beschrieb die wilde Jagd als, wird von einem Mann angeführt, einem riesenhaften Mann mit einer großen Keule.
Go Odin. Mhm.
Sowohl Priester, Frauen, Zwerge und halt weitere Krieger sollen ihm halt folgen. Und er nennt, also er schrieb es als Harlechin oder Harlekins Familie. Mhm. Die französische Bezeichnung, oh Gott, Messigny Harlekin, glaube ich. Also auch der Harlekin ist da so eine Bezeichnung dafür. Die älteste Zeichnung, älteste Beschreibung der wilden Jagd, die wir so im deutschen Raum kennen, ist aus dem 14. Jahrhundert, aus einem Roman. Also auch das schon ziemlich lange unterwegs. Die wilde Jagd ist finster, aber nicht böse.
Cool.
Oh, pass auf. Meine Nase.
Ich habe eine Verbindung zwischen Odin und meinem nächsten kinderfressende Mitbringsel.
Okay. Mhm.
Und zwar, hast du schon mal was von Grilla gehört?
Meinst du Grillabend? Nee, also nein, weiß ich nicht.
Ich meine Grilla. Grilla kommt aus Island und ist mal eine Riesin, mal eine Trollfrau. Ich glaube, das ist in der isländischen Kultur verhältnismäßig so synonym. Und die erste schriftliche Erwähnung von ihr ist tatsächlich aus Snorris Edda.
Ach, guck an. Mhm. Von dem habe ich schon gehört.
Ja, das denke ich mir. Die geneigten Hörwiesen, denen Snorri nicht sagt. Snorri Sturluson hat die berühmte Ausgabe der Edda geschrieben, auf die tatsächlich die meisten Verse und Lieder der Edda beruhen. Und das hat im 13. Jahrhundert stattgefunden. Also wir bewegen uns wieder in die Zeit der Wintersonnenwende. Also wie bei all unseren Geschichten. Und zur Zeit der Wintersonnenwende kommt Grilla aus den Bergen, also aus den isländischen Bergen, wo sie mit ihrem wahrscheinlich mittlerweile vierten Mann zusammenlebt und geht in bewohnte Gebiete, um Nahrung zu suchen.
Also wie so ein Waschbär.
Ja, oder wie so ein Grizzlybär, nur mit dem Unterschied, dass sie gerne Kinder als Nahrung zu sich nimmt.
Sehr tödlicher, sehr großer Waschbär, okay.
Also Kinder, die nicht brav sind. Auch hier haben wir wieder das Narrativ von, bist du nicht artig, wirst du gefressen. sie hat halt einen unstillbaren Hunger auf unartige Kinder. Und der Name.
Das ist sehr spezifisch.
Ja, es ist sehr spezifisch, ja, total. Vor allem, weil der Name Grilla, das ist wohl isländisch oder altisländisch und bedeutet, wenn man das in die heutige Zeit übertragen würde, sowas wie Bedrohung. Also, ne, kannst du dir vorstellen, wie das damals war, wenn die Eltern mit ihren unartigen Kiddies am Herd gesessen haben um die Wintersonnenwende und den Kindern von Grilla als Bedrohung erzählt haben. Und sie wird tatsächlich als Winterdämon klassifiziert.
Schau an.
Mhm, fand ich interessant. Und Grilla ist die Mutter der 13 isländischen Weihnachtsmänner. Damit hast du jetzt nicht gerechnet.
Moment. 13 Weihnachtsmänner?
In Island.
Also sie haben also ein logistisches Problem gelöst.
Aha.
Das ist durchdacht.
Aha. Also es ist so, dass Grila mit Lepaludi, das ist ihr dritter Ehemann, 13, Riesentrolle gezeugt hat. Mhm. Und das sind die isländischen Weihnachtsmänner oder Weihnachtsgesellen, je nachdem. Und das sind halt nicht so wie hier unser bischöflicher Coca-Cola-Weihnachtsmann, sondern das ist eher so Knecht Ruprecht-mäßig. Also ist ein bisschen wie bei Schneewittchen und die sieben Zwerge. Jeder der 13 Weihnachtsmänner hat eine eigene Charakteristika. Also der eine ist extrem dünn und groß, der andere ist klein und fett und alle sind böse. Und es hat lange gedauert, bis sie den Kindern Geschenke gebracht haben. Davor haben sie die Kinder eigentlich eher für ihre Mutter eingesackt. Und mein persönliches Highlight an Grila, Grila lebt nicht nur mit ihrem Ehemann und 13 Kindern in ihren Trollhöhlen in den Bergen, sondern sie hat auch eine Julkatze.
Wie muss ich mir die jetzt vorstellen?
Keine Ahnung, ich habe keine sinnvolle Beschreibung gefunden.
Schade.
Ich stelle mir die Julkatze wie der Säbelzahntiger aus Ice Age nur in Böse vor. Weil diese Julkatze streift durch die Dörfer zusammen mit den 13 Weihnachtsmännern und fängt unartige Kinder und isst die heimlich, damit Grila nicht meckert, dass sie die nicht essen kann.
Also ich hatte jetzt gerade eher Battle Cat von He-Man im Kopf, aber okay.
Okay, kann ich auch mal. Aber das ist, ich finde das einfach eine wunderbare kleine isländische Tradition, dass Kinder auch dort einfach von einer Riesin gefressen werden. Oder von ihren 13 trolligen Sohlen. Also, oder von der Katze, wenn man halt echt denkt, man ist sneaky und kann allen 14 ausweichen. Tritt man auf einen kleinen Stock, es knackt und man hört nur hinter sich ein kleines Katzenfauchen und ist tot.
Also brav sein. Der Anzahl nach, müssten das jetzt 15 Schlücke Glühwein sein?
Vielleicht, also liebe Hörwesen da draußen und lieber Max, vielleicht möchtet ihr jetzt tatsächlich eine Flasche Glühwein wegexen oder euch noch wirklich einen Schnaps holen. Ich hätte da gleich noch was. Weil das ist nur das Vorspiel. Was hast du noch?
Ein Cousin des Knecht Ruprecht. Und vielleicht auch indirekt, weil er dämonischen Ursprungs sein soll, einen Verwandten von Grila.
Cool.
Und zwar den Krampus.
Das ist ein ganz hervorragendes Buch.
Auch das, ja. Und ein beliebter, unbeliebter Gegner aus Binding of Isaac.
Hast du das Buch gelesen?
Noch nicht.
Das wäre dann meine Hörerempfehlung. Krampus, der Roman von Brom.
Sehr gut. Der Krampus ist ebenso wie der Knecht Ruprecht ein Begleiter des Nikolaus. Allerdings eher so im süddeutschen Raum, aber auch rein bis zu Tschechien und Slowakei, also das ganze ehemalige Habsburgerreich. Mhm. Warum man von dem nicht so viel lange nicht gehört, warum es nicht so gut verbreitet hat wie der Knecht Ruprecht, liegt daran, da er natürlich dämonischen Ursprungs ist, hat die Inquisition das verboten, dieses Brauchtum.
Und auch ihn Brauchtum zu erzählen.
Was ich euch gleich noch erzähle.
Achso, okay.
Da kommen wir gleich zu. Der Krampus ist im Gegensatz zum Knecht Ruprecht nie allein unterwegs. Der ist immer in großen Scharen mit dem Nikolaus dabei. Also der Nikolaus, der ist genauso, mit Einkehr und Beschenken und solchen Dingen gefeiert, während der Krampus oder Kramperl oder Bartel oder Krampen, die sind nicht ganz so freundlich.
Was meinst du denn mit großen Scharen?
Ja, so 10, 15, 20 Krampusse.
Das heißt, dem ehemaligen Habsburger Raum rockt der Weihnachtsmann mit einem Dutzend Krampal. Okay, mit einem
Kramperl
auf.
Ja, genau. Und die sehen halt alle aus wie so ganz typische Darstellungen des Teufels. Also gehörnt und dunkles schwarzes Fell oder graues Fell und mit ja, Hörnern eben. Sie sind meistens in so Fell gehüllt, mit so einem Weidenkorb dabei. So einer Rute. Entschuldigung, das hat einen Moment gedauert. Und sie sind halt noch mit einem Kuh- oder Rossschwanz behangen. Dann haben sie entweder noch eine Kette oder so Kuhglocken dabei, um rasseln und damit rumzurasseln oder eben einfach nur laut zu sein. Und in älteren Darstellungen sind sie halt auch mit so einem Korb oder so einer Butte dargestellt. Mit der sie eben ähnlich wie der Knecht Ruprecht Kinder einsammeln können. Denn auch der Krampus geht so auf diese Kinderfresser-Geschichten aus dem Mittelalter zurück.
Prost!
Und ja, Prost! und ja, nur dass das so eine große Schar ist, lassen die das nicht nur bei Kindern, sondern die ziehen halt auch durch die Stadt und naja, die pöbeln halt Menschen an. Also hauen sie also tatsächlich auch im Brauchtum, was man heute noch macht, dazu. Rennen die los und ärgern Leute mit diesen Birkenruten, die sie dabei haben.
Also
oder erschrecken die einfach.
Ein ganz normaler Tag in der Kölner Innenstadt, oder?
Naja, wenn man so will, ist das so eine Mischung aus Halloween, nur halt dann für Erwachsene und Weihnachten. So kann man das
eigentlich
sehen.
Ganz cool ist.
Ist eigentlich ganz cool, ja. Nur sorgt das häufiger mal dafür, dass sich Leute erschrecken und naja, sich wehren. Gibt ganz schöne Probleme dabei. Und die sind halt wirklich nicht zimperlich. Also die schlagen einen auch mit diesen Birkenruten. Ne? Also das ist nicht nett.
Nein, das passiert ja nicht in der Kölner Innenstadt.
Sollte nicht, nee. Deshalb, die sind halt wirklich, wirklich fies und der Krampus ist halt auch nicht nett. Und ja, dann kriegt er halt zwischendurch mal so viel Glocke. Und es gibt dazu einen zusätzlichen Brauch zu diesem, ja, dass Leute sich dann eben als Krampus verkleiden, um eben als böses Gefolgsschar, die der Nikolaus Einhalt gebieten kann, aufzutreten. Mhm. Da gibt es einen Gegenbrauch, nämlich das Teufelfratzen, Tratzen oder das Krampusfratzen. Wo man bei versucht, die Krampus oder Krampen zu ärgern, ohne ihre Aufmerksamkeit zu erregen, weil es tut halt weh, ne? Mhm. Und ich entschuldige mich bei den Leuten, die bayerisch sprechen. Ich hoffe, ich habe das richtig hingekriegt. Also, Krampus ist hat sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Knecht Ruprecht, ist halt nur in größeren Mengen vertreten und sehr viel dämonischer und teuflischer dargestellt. Und
das heißt, wenn ich bei so einem Krampal-Umzug-Dingens da einfach mein Auto parke, die Mucke voll aufdrehe und dann von Wham! Last Christmas da rein schallen lasse, gewinne ich.
Aber damit gewinnt man immer, weil das unfair ist.
Ja, aber ich ärgere die, ohne dass ich auf mich aufmerksam mache. Also gut, sie werden wahrscheinlich alle schreiend am Boden liegen, aber...
Also Aufmerksamkeit hast du dann, aber du verteidigst dich ganz gut. Ernsthaft, Last Christmas?
Aha. Wär mein Move an der Stelle.
Das ist, glaube ich, ein sehr guter, damit hältst du mich auch fern.
Okay, aber lass uns doch mal über den wirklich aller schlimmsten... die dunkelste Seite von Weihnachten sprechen.
Okay.
Bist du bereit? Ich weiß. Darfst doch keinen Alkohol trinken, weil du bestimmt Erkältungsmedikamente nimmst. Es tut mir sehr leid, du müsst da jetzt nüchtern durch.
Das schaffe ich schon.
Bist du dieses Jahr schon gewhammt worden?
Ja.
Okay, ich auch.
Ja, bin ich. Zweimal. Mhm. Einmal vorweihnachtlich und, also vor Adventszeit.
Oh, das ist fies.
Einmal in Adventszeit.
Also, nach eingehender Recherche, ich habe wochenlang das Internet durchsucht, welche dunklen Bräuche es gibt, mit denen wir Menschen foltern zur Weihnachtszeit, böse Kinder bestrafen, und es gibt nichts, was schlimmer ist als Last Christmas.
Ja.
Aber ich habe dazu ein paar Fakten gefunden.
Okay, vielleicht hilft es mir, das zu verstehen.
Ich denke, dass du danach ein besseres Bild von diesem Song haben wirst.
Gut.
Lass uns mal mit dem wunderschönsten Gerücht um dieses Lied herum anfangen. Und zwar, also es ist ein Gerücht, das möchte ich nochmal sagen. Weder George Michael noch die Plattenfirma haben sich da jemals so geäußert. Aber angeblich hat die Plattenfirma kurz vor Weihnachten keinen Hit gehabt und hat sich gedacht, Mist, weil ne, Weihnachtslieder und so weiter. Wir reden vom Jahr 1984 und hat dann mit George Michael korrespondiert, und George Michael hat gesagt, ey Leute, ich habe hier so einen Song, der heißt Last Easter, den könnte ich schnell umschreiben in Last Christmas. Das ist mit Standardakkorden, Text ist nicht schwierig, lass uns schnell das Video dazu drehen, das wird schon. Und das haben die halt echt durchgezogen. Also er hat dann ein sehr eingängiges Lied namens Last Christmas getextet mit sehr eingängiger, aber simpler musikalischer Untermalung. In sich ist dieses Lied genial. Also für Leute, die Musikverständnis haben, es hat alles, was man für einen Hit braucht. Das ist unglaublich. Mhm. Und ich weiß nicht, hast du das Video dazu mal gesehen, bewusst?
Bewusst nicht. Okay. Ich habe das tatsächlich immer nur mal im Hintergrund irgendwo mitbekriegt.
Okay.
Also, ich weiß nur, dass das viel mit Glöckchen und Lichtern, also so ganz typischen Weihnachtsmotiven.
Also dieses Video spielt im Endeffekt in einer total hübschen Schneelandschaft drinnen, draußen und so weiter. Und das ist in einem Schweizer Wintersportort gedreht worden.
Und der Campus ist nicht vorbeigekommen?
Der Campus ist nicht vorbeigekommen. Der hat ihn nicht verprügelt. Wahrscheinlich hat er im Hintergrund dazu abgetanzt. Apropos Hintergrund, wer ein Fan der 80er ist, der würde im Video den Bassisten vom Spandau Ballett finden. Den guten Martin Kemp. Ja, den Namen habe ich abgelesen. Kein Mensch weiß, wie die Typen aussehen. Ich glaube, die hatten, wenn überhaupt, eine Handvoll Hits. Aber ich fand die Band echt nicht schlecht. Also die sind ganz cool. Kurzer Exkurs, wie findest du Mariah Careys Gegensong?
Den Song, den sie wohl in 15 Minuten geschrieben haben soll?
Weiß ich, ja, ich glaube, 15 Minuten, 20 Minuten.
All I Want for Christmas, genau. Ne?
All I Want for Christmas, ja.
Oh, den finde ich nicht ganz so schlimm, echt? Aber nervig fand ich ihn, als er lief.
Echt? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mittlerweile, wenn ich die Wahl habe, jederzeit Wham vorziehen würde. Das denken sich übrigens auch andere Leute, weil es tatsächlich, die betteln sich so ein bisschen, was Platz 1 in den Single-Charts zur Weihnachtszeit angeht. Und Wham hat es tatsächlich erst am 1. Januar 2021, also dieses Jahr, auf Platz 1 der britischen Charts geschafft. 36 Jahre nach Veröffentlichung haben sie es wirklich in den Vereinigten Königreich auf Platz 1 geschafft. Das musst du dir überlegen. Der Weihnachtshit ist da nie auf Platz 1 gewesen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt dafür spricht, dass sie Geschmack haben oder nicht.
Also ich denke...
Ich weiß nicht.
In den USA musste George Michael leider, ich finde, dass er ein großartiger Musiker war, erst sterben, bevor er nach 32 Jahren überhaupt mit Last Christmas in die amerikanischen Charts gekommen ist. Also da ist Platz 1 in Britannien ja schon nicht schlecht.
Das ist sowieso nicht schlecht, aber es ist trotzdem... Ja, okay.
Und noch ein kleiner Fun-Fact. Also ich... werde nie wieder etwas über das Radio hier sagen, was nicht positiv und schallmeiend ist, würde ich nämlich Antenne Kärnten hören müssen. Dort hat ein Moderator den Song 24 Mal hintereinander gespielt, um irgendeinen Rekord zu brechen. Keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt, muss ich zugeben, an der Stelle habe ich die Recherche abgebrochen, weil ich dachte mir, warum tut man sich das an jedes Lied? Es ist egal, welches Lied es ist, sich 24 Mal hintereinander anhören zu müssen, ist Folter.
Oh je, das ist ja ein gigantischer Troll.
Ja. Ich denke, das wird auch öfter vorgekommen sein, aber wie gesagt, das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, hier ist die rote Linie, die überschreiten wir nicht. Ich habe aber vorher noch was Interessantes gefunden, und zwar gibt es einen Artikel in der Welt am Sonntag aus dem Jahr 2004, wo der Autor versucht zu erklären, warum der Song so erfolgreich ist, und er erklärt es damit, dass das erste Mal ist, dass in einem Lied Weihnachten einfach hingenommen wird. Das wird nicht glorifiziert, das wird nicht verdammt, sondern es ist einfach. Und dadurch, dass es Last Christmas ist und nicht dieses Christmas, geht es immer um irgendwas Nostalgisches, weil das letzte Mal war immer irgendwie besser, als es eigentlich war. Also wir Menschen neigen ja dazu, Erinnerung, Dinge schöner sein zu lassen, was ja auch eine große Gefahr birgt für Erwartungshaltung. Und ich lese einen Satz vor, und zwar hat er geschrieben, eine solche perpetuum mobilehafte Selbsterneuerung schaffen nur die wirklich großen Klassiker. Und ehrlich, ich glaube, er hat recht damit.
Ja.
Deswegen muss man den Song nicht gut finden. Man muss das nicht mögen, dass es einfach nur seichter Pop ist. Es ist ein genialer seichter Pop, aber ich muss zugeben, das muss man auch über Helene Fischer und einige ihrer Sachen sagen. Deswegen mag ich die Musik trotzdem nicht, aber ich habe sehr großen Respekt vor ihr als Musikerin, und ich hatte auch oder habe auch sehr großen Respekt vor Wham.
Ja, doch, das ist tatsächlich schon was Besonderes. Ich meine, es funktioniert ja jetzt seit 36 Jahren immer wieder. Mhm. Da muss ja was dran sein.
Genauso wie das Mariah Carey-Lied. Ne? Es läuft jedes Jahr rauf und runter.
Und das muss ja was dran sein, dass die Dinger gut sind, damit das noch gehört wird, weil sonst verschwindet so gerade Popmusik irgendwann einfach.
Ja, richtig. Was mich ja interessieren würde, liebe Hörwiesen da draußen, vielleicht mögt ihr uns mal schreiben, was ihr über Last Christmas denkt, weil der Max und ich hatten tatsächlich eine Diskussion darüber, ob das ein zu kontroverses Thema ist, ob wir damit Leute in die Therapie treiben, dass wir über diesen Song reden, oder jetzt Ehen geschieden werden, weil irgendeiner von euch gerade zum Spotify-Abspielgerät hechtet und erstmal eine Runde Last Christmas macht, während der Partner daneben steht und einfach nur fassungslos guckt und sich denkt, oh mein Gott, das wusste ich nicht von ihm, wie komme ich aus der Nummer raus?
Das ist einfach, wie man da rauskommt, ist einfach, man dreht uns lauter.
Guter Punkt. Aber es hat doch eine kleine Diskussion bei den Nerds ausgelöst, und genau.
Ja, es ist ein anstrengender Song. Und das wieder 24 Mal abspielen ist sehr grausam von dem Radiomoderator.
Ja, aber ihr dürft uns gerne schreiben.
Ja, und zwar könnt ihr das tun bei Twitter, und zwar unter @Nerdflix könnt ihr uns Nachrichten zukommen lassen.
Manchmal antworten die Nerds ein bisschen verspätet, das bitten wir zu entschuldigen, aber die Nerds haben im Moment ein bisschen viel zu tun auf der Arbeit, und die Nerds möchten sich auch ganz doll dafür entschuldigen.
Ihr könnt uns aber auch bei zum Beispiel bei YouTube einen Kommentar hinterlassen, denn da findet ihr uns auch, und wie einfallsreich unter dem Namen Nerdflex.
Genauso wie bei Instagram, da sind wir auch @Nerdflex. Oder, und jetzt braucht ihr was zu schreiben, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben möchtet. Hast du deinen Stift?
Gut. Hab ich hier.
Also E-Mails gehen am besten an podcast.nerdflex@gmail.com, und auch hier freuen wir uns tatsächlich über Anregungen, Kommentare, Wünsche, Lob, Kritik ist auch okay.
Ja.
Genau. Meine Empfehlung habe ich ja schon abgegeben. Ich würde euch tatsächlich das Buch Krampus von Brom, also der Autor heißt tatsächlich nur Brom. Der hat auch, ich glaube, Peter heißt das Buch. Da hat er die Geschichte von Peter Pan etwas neu interpretiert. Ist ein ganz, ganz hervorragender Schriftsteller. Empfehlen fehlte, glaube ich, noch als Wort, um diesen Satz komplett zu machen. Hast du noch was?
Ja, schaut euch einfach The Witcher 3 an. The Wild Hunt. Also, da ist sogar im Namen drin. Das Spiel ist, erstens ist das Spiel großartig und zweitens, na klar, die wilde Jagd kommt vor und ist ein spannender Antagonist, würde ich sagen. Tut's euch an, es macht Spaß.
Cool, also, Leute, ihr wisst Bescheid, Weihnachtsurlaub, Witcher 3 spielen und Brom lesen.
Lohnt sich. Also ein großartiges Spiel.
Liebe Hörwesen, schönen Jahreswechsel euch allen. Feiert ja, nicht zu wild.
Rein, rutscht nicht
genau.
aus.
Genau. Lasst es euch gut gehen. Denkt dran, Vorsätze sind auch nur Sätze. Und
ja.
Der 1.1. ist ein willkürliches Datum. Ihr könnt jeden Tag euer Leben verbessern. Ihr braucht dafür kein Silvester. Aber eigentlich seid ihr toll, so wie ihr seid.
Ganz recht.
Genau.
Na dann.
Max, pass auf, dass dich kein Zombie beißt.
Bin ich bisher ganz gut rumgekommen.
Sehr gut. Dann hoffe ich, dass du noch eine schöne Zeit hast und wir hören uns im neuen Jahr.
Genau, kommt gut ins neue Jahr.
Tschüss.
Tschüss.